Game Faces, powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 48 von Game Faces, powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und wenn ihr jetzt verwirrt seid, also jetzt werdet ihr wahrscheinlich noch nicht verwirrt sein, aber so vielleicht in den nächsten 2 bis 3 Minuten, dann liegt das daran, dass ihr vielleicht Folge 47 noch nicht gehört habt und das auf jeden Fall nachholen solltet. Und wenn nicht, dann tut mir leid, dass ich gerade eben 10 Sekunden eurer Zeit verschwendet habe. Wir machen weiter mit Part 2 von 2 mit Rieke Strawberry Cake Werner, ihres Zeichens Synchronsprecherin, aber auch Synchronregisseurin, wenn das die richtige Berufsbezeichnung ist. Rieke?
Das ist korrekt. Hallo. Wunderschöne das Antwort.
Das ist korrekt. Das würde ich mir gerne aufnehmen, raussamplen und es gibt auch keinen in so Quizshows. Es gibt kein Ding mehr, wenn du einen Punkt hast, sondern es kommt nur so, das ist korrekt.
Das ist korrekt.
Ja, wir haben
Regisseurin, genau.
Wir haben letzte Folge schon ein bisschen, ja, knappe 45 Minuten, über dich und deinen Job und die bunte Welt des Synchronsprechens gesprochen, sowohl in Anime, in Filmen, in Serien, als auch natürlich passend zum Namen des Podcasts, Videospiele. Und heute würde ich das gerne tatsächlich mal von der anderen Seite beleuchten, also einfach die andere, weiß ich nicht, ist es Hälfte deines Berufslebens?
Ja, doch, kann man sagen. Also der letzte Monat bestand fast nur aus Regie und dann immer abends noch sprechen, aber ja. Dazu kommt sogar auch noch Dialogbuch schreiben. Ich mache 3 Sachen auf einmal, was manchmal ein bisschen viel ist. Aber bleiben wir mal bei der Regie. Ja,
ja, also aber lass uns auch übers Dialogbuch und alles andere reden. Also.
Ja, also der letzte Monat, mein Work-Life-Balance ist ein bisschen im Arsch. Weil,
das ist eine Work-Work-Balance.
Genau, weil du halt nie weißt, dann kommt was Cooles und dann nimmst du es an und dann verschieben sich Zeitpläne und auf einmal machst du alles auf einmal. Und das ist halt manchmal ein bisschen meh. Da habe ich mir vorgenommen, weniger zu machen. Und das nehme ich mir seit 5 Jahren vor. Irgendwann klappt's.
Understandable. Ich meine, solange wie die Stimme mitmacht und die Laune bleibt, kannst du
ja. Ja, es ist eher die Konzentration und es ist auch der Haushalt. So kleine Sachen oder Fitness oder keine Ahnung, Hobbys, die dann zu
also
kurz
der Life-Aspekt
Menschen.
Von der Work-Life-Balance.
Genau. Es ist eigentlich wirklich nur Work, Work, Work. Aber es ist geil. Ich will mich nicht beschweren, es macht Spaß. Aber es ist halt manchmal ein bisschen viel. So letzter Monat zum Beispiel habe ich immer Regie gehabt und abends immer Dialogbuch geschrieben. Und gleich nach diesem Podcast werde ich auch noch Dialogbuch schreiben.
Lass uns dann zu Potte kommen, wie man so schön sagt, damit du noch weiterarbeiten kannst, du Arme. Aber auch ein bisschen, wie gesagt, über die ganzen Sachen. Also über Dialogbuch möchte ich auch super gerne noch sprechen, weil das ist, glaube ich, was auch, das ist ein Einblick, den man einfach haben sollte. Hast du einen typischen Tag, wo du sagst, das ist dein typischer oder Durchschnitts- oder zumindest 4 von 5 Werktagen oder wahrscheinlich bei dir eher, weiß ich nicht, 5 von 7, sehen so aus?
Ja, wenn ich Regie
habe, also auch so eine Routine?
Schon. Wenn ich Regie habe, dann stehe ich um 7 auf, fahre um 8 zur Arbeit, fange um 9 Uhr an, habe eine Mittagspause von 1 Stunde und arbeite halt so bis 18:30 ungefähr. Und danach texte ich dann meistens noch. Wenn ich gerade keine Dialogbücher angenommen habe, dann habe ich dann frei oder spreche noch. Aber so ein Regietag ist eigentlich recht fest. Da hast du dann halt deine 8 Stunden Regie plus Mittagspause wie so ein normaler Arbeitstag, sage ich mal. Mhm. Wenn ich spreche, ist es unterschiedlich. Ideal wäre halt, wenn die lückenlos geplant sind, die Termine, aber manchmal hast du auch einfach 3 Stunden Pause dazwischen und dann abends nochmal was oder so. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel einen Termin bis 12.30 Uhr und dann hatte ich einen Termin um 18 Uhr bis 18.30 Uhr heute. Das war mein Tag. Dazwischen war ich kurz zu Hause, habe gegessen, geschrieben und gleich schreibe ich wieder. Also es gibt keinen richtigen Tagesablauf und du erfährst auch als Sprecher meistens erst einen Tag vorher, wie dein nächster Tag aussieht. Weil mit deinen Terminen und mit den Terminen deiner Kollegen ja jongliert wird, damit ein voller Studiotag entsteht.
Mhm.
Und weil wir ja alle, wir haben Voranmeldungen, das ist so ein System, dass halt jeder weiß, in dem und dem Zeitraum wird die und die Serie weitergemacht. Nehmen wir mal zum Beispiel My Hero Academia, das wird gerade aufgenommen, ist ein Anime. Und da bin ich
wie
dann 2, 3 Wochen.
Ist ein Anime übrigens für die.
Ja, falls es jemand nicht kennt. Und da habe ich irgendwie 3 Wochen dann so eine Voranmeldung drin, weiß aber nicht, wie viel das ungefähr ist. Manchmal steht da eine grobe Einschätzung bei, kannst halt auch den Aufnahmeleiter fragen, der das organisiert. Aber du weißt jetzt nicht, an welchem Tag werde ich dafür geholt. Und das machen halt, je nachdem, wie viele Voranmeldungen du hast. Also jeder hat so eine Nummerierung. Ich habe das jetzt ganz schlecht erklärt, glaube ich. Egal. Also du hast halt mehrere Aufnahmeleiter für verschiedene Projekte und die müssen sich halt untereinander absprechen, wann sie welchen Sprecher bekommen. Und das machen die ja nicht nur mit meinen Terminen, sondern auch mit meinen ganzen Kollegen und müssen dann halt so irgendwie ihr Projekt fertig kriegen. Und deswegen erfahre ich immer erst so um 17 Uhr, manchmal auch erst kurz vor 18 Uhr, wie mein nächster Tag aussieht. Das ist
Wenn
halt
du jetzt sagst, ja, das ist dein Tag.
Genau.
Oder auch nicht.
Also sagst, es ist schwer zu sagen, so ist mein Tag, ne?
Lass uns gleich mal nochmal ins Detail gehen, zumindest bei der Regie, wie das abläuft und vielleicht auch generell, wie es abläuft, wenn du Regie machst, wie es abläuft, wenn du sprichst und wie es abläuft, wenn du Dialog schreibst. Aber wenn du jetzt sagst, du hast gerade bei Sprecherrollen so drei Sachen hintereinander, ist das dann aber auch dreimal eine Aufnahme für die gleiche Serie oder sind das auch drei verschiedene Sachen an einem Tag?
Nee, drei verschiedene Sachen an einem Tag. Das ist eigentlich ganz normal. Dann fährst du halt so in Berlin halt von Studio zu Studio, hast dazwischen mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, mal mehrere Stunden. Oder es ist total eng getaktet, sodass du fast zu spät kommst. Nicht, dass mir das schon mal passiert wäre.
Also dir sowieso nie. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Genau, dann sind es halt verschiedene Projekte in verschiedenen Studios.
Aber bist du da nicht, also jetzt gerade zum Beispiel, wenn es so heiß ist wie heute, bist du da nicht einfach geistig durch? Und also wie oft passiert das?
Manchmal schon.
Dass du nicht klarkommst, welchen Charakter du hast und du denkst, du hast irgendwie eine, weiß ich nicht, multiple Persönlichkeit entwickelt.
Also manchmal ist es schon schwer mit der Hitze so und im Auto und überhaupt, wenn du von Termin zu Termin fährst, kommt drauf an. Ich versuche immer, wenn ich viel spreche einen Tag vorher, gewissenhaft früh ins Bett zu gehen, damit ich auch die Konzentration habe. Weil ich glaube, Konzentration ist das A und O, gerade weil du dir ja so viele Texte auswendig lernen musst als Sprecherin. Aber eigentlich, man gewöhnt sich an alles. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das gehört halt dazu, ne?
Das möchte ich gerne glauben und das dann irgendwann in meinen zukünftigen Gewohnheiten integrieren.
Was mir halt auffällt, ist, quatschen ist schwer am Abend. Dass ich jetzt noch mit euch reden kann, ist ganz gut. Wahrscheinlich, weil ich heute nur zwei Termine hatte. Aber am Abend will ich fast mit niemandem mehr reden und ich will auch nicht nachdenken. Mein Lieblings-Game-Genre war Point-and-Click-Adventure. Seit ich als Synchronsprecherin arbeite, ne, und so viel lese oder Dialogbücher schreibe oder in der Regie ja auch die ganze Zeit ein Buch vor der Nase habe, möchte ich, wenn ich abends nach Hause komme, wirklich nur noch Shooter spielen und mein Hirn ausschalten. Das ist richtig traurig. Ich liebe Adventure, aber ich brauche dafür irgendwie mal wieder mehr Freizeit, um das mehr zu genießen. Weil ich will ich skippe die Dialoge, ich kann mir das gar nicht mehr. Traurig, ne? Es ist wirklich traurig.
Das ist eine gute Erklärung dafür, warum du so oft in Overwatch online bist.
Einfach nur abends.
Brain aus, Shooter an. Wow, okay. Jahrelange Aufklärungsarbeit. Videospiele sind mehr als nur Brutalität. Und Rieke Werner so, wenn ich einen langen Arbeitstag hatte, dann gehe ich auch gern mal nach Hause, um Leute zu töten.
Ja, aber das hilft zum Abschalten. Oh,
danke, Rieke.
Das ist wirklich schön.
Aber ja, bei dir ist es ja tatsächlich nur was, das eine ist halt lese und vielleicht sprachintensiv und das andere ist dann halt wirklich, ich meine, du kannst ja auch eine Serie angucken und einfach dein Brain ausmachen. Mhm. Obwohl, typische Arbeitskrankheit wahrscheinlich bei dir. Wie viel guckst du, wenn du Serien guckst, darauf, wie deine Kollegen und Kolleginnen Sachen betonen? Oder achtest drauf, ob es gut oder schlecht gemacht ist? Oder guckst, ob du dir vielleicht irgendwie ein, zwei Kniffe übernehmen kannst? Kannst du noch was gucken oder geht das eigentlich gar nicht mehr?
Doch, das geht voll gut. Ich habe mit meinem besten Freund, der spricht Spider-Man, also Tom Holland, mit dem war ich im Kino und habe Spider-Man geguckt und habe gedacht, oh mein Gott, jetzt sitzt er neben mir. Wahrscheinlich denke ich die ganze Zeit, wenn ich den Film gucke jetzt, das ist er, das ist Christian. Aber es ging, also man konnte sich doch auf den Film einlassen. Ich bin da noch nicht ganz so krank wie meine Kollegen, die sofort, wenn wir eine Serie angucken, ah, das ist doch Kollege XY, das ist doch der und der. Aber kommt auf den Arbeitstag vielleicht auch an. Wenn ich den ganzen Tag sehr auf Münder geguckt habe, dann habe ich das abends auch noch, wenn ich Serien gucke oder so. Und ich erkenne natürlich auch meine Kollegen oder denke, wow, der klingt aber echt gut, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, den könnte ich in meiner nächsten Serie ja auch mal besetzen oder irgendwie sowas. Das hat man schon. Aber man kann sich jetzt schon auf Filme einlassen. Außer man findet vielleicht die Synchro ganz, ganz furchtbar. Dann schalte ich auch gerne mal auf den O-Ton um. Das haben wir ja auch, dass wir gerne mal Sachen im O-Ton gucken.
Das gibt es auch, ja. Aber ist es bei dir so, dass du sagst, guckst du lieber O-Ton, guckst du lieber Deutsch? Guckst du lieber Deutsch aus Solidaritätsgründen oder guckst du einfach auch lieber Deutsch, weil du lieber Deutsch guckst? Oder guckst du lieber O-Ton?
Kommt auf die Sprache an.
So viele Oder-Fragen.
Kommt sehr auf die Sprache an. Englisch kann ich ja. Japanisch kann ich halt nicht gucken. Und ich will nicht Untertitel lesen. Dazu bin ich zu faul. Das heißt, wenn die deutsche Synchro gut ist, dann gucke ich das auch gerne auf Deutsch. Warum nicht? Ich freue mich ja auch, wenn ich meine Kollegen höre und das schön geworden ist. Und vielleicht kann man sich da, wie du sagst, kriegt man ja unterbewusst das mit, wo man denkt, da nehme ich was Gutes mit für meinen Beruf, für meine Berufsfelder. Aber ich gucke auch manche Sachen gern im O-Ton, wie zum Beispiel Doctor Who, weil ich es im O-Ton angefangen habe. Und wenn ich es dann auf Deutsch umstelle und auf einmal sind die ganzen süßen Akzente weg oder so, oder Dialekte, dann fehlt mir irgendwie was. Und dann ist es halt auch Gewohnheit. Es ist sehr viel Gewohnheit. Ich verstehe auch die Anime-Fans, die eine Serie halt vorher im O-Ton geguckt haben und dann auf Deutsch gucken und erstmal denken, boah, nee, da passt ja gar nichts. Das ist ja ganz furchtbar, weil sie halt die anderen Stimmen auch gewohnt sind und es sind zwei verschiedene Sprachen. Also ich glaube, das ist halt Geschmackssache. Aber ich gucke gerne im Deutsch, weil ich oft zu faul bin, um Untertitel zu lesen. Ja.
glaube ich. Mir geht's tatsächlich auch so, wenn ich eine Serie gucke, die zum Beispiel, weiß ich nicht, The Rain zum Beispiel, ist ja eine, was ist das, Schwedisch? Irgendwas Skandinavisches auf jeden Fall. Ja. Die hab ich natürlich nicht auf der skandinavischen Sprache geguckt, weil ich die einfach nicht verstehe. Und mein Default war dann, dann machst du auf Englisch, weil du auch so viel auf Englisch guckst. Und dann dachte ich mir, aber ist ja Quatsch, das ist ja dann nachvertont. Also dann nehme ich doch lieber die gute deutsche Synchro, die in den meisten Fällen einfach wirklich hervorragend ist, und habe mich daran gewöhnt. Habe es dann einmal probiert auf Englisch und fand das so weird, obwohl es ja auch nicht das Original ist.
Aber ich glaube, sorry, das klingt jetzt voll gemein, aber gerade weil so viele Serien und Filme ja in Amerika produziert werden oder so, haben die ja gar nicht so viel Erfahrung mit Synchronisation. Die machen ja mehr Videospiele und Anime eben, weil das halt japanisch ist, um das dann in ihrer Sprache zu haben. Aber die Serien, die wir ja oft haben und die wir gucken auf ProSieben und Co., die kommen ja alle aus Amerika. Und als ich mal diese deutsche Serie, habe ich mal auf Englisch versucht zu gucken. Boah, ich fand das auch ganz schlecht, das tut mir leid, aber es war echt nicht gut.
Ich weiß genau, ich habe es auch gemacht, ich habe den Versuch gewagt und es war...
Die Franzosen haben es gut gemacht, die waren echt... Das kann man sich anhören, wenn man Französisch kann.
Dann muss ich mir mal, was auch immer Dark auf Französisch heißt, angucken. Ich habe jetzt irgendwie gehofft, dass du sagst, oh, ich hatte Französisch in der Schule.
Ich hatte am Ende eine 5. hatte eine 1, dann habe ich es gewählt und irgendwie bin ich abgesoffen.
Cut ist 4.
La vache qui rit.
Zink. Kink. die Kirsche, die gewaschen
die Kuh, die
wurde.
Lacht. Fast. Es war sehr nah dran.
Almost. Lachende Kirschen, gewaschene Kühe. Nee, andersrum. Egal. Scheiße. Zurück zu dir und zurück zu Dingen, zu denen man kommt, wie du zum Beispiel zur Regie, also wie du zum Synchronsprechen gekommen bist, ja, für die, die es nicht wissen, Folge 47, ich sag's an der Stelle nochmal, haben wir darüber geredet, aber wie bist du denn zur Regie gekommen?
Boah, ich wurde halt einfach, das klingt jetzt hart, Rieke, du hast doch diese Serie geschrieben. Der Regisseur, der das gemacht hat, hat keine Zeit mehr. Würdest du dir das zutrauen? Ja, okay.
Oh,
ja,
wow.
So bin ich zur Regie gekommen. Also ja, man muss halt sich trauen. Ich traue mich zum Beispiel gerade noch nicht, Bücher für Real zu schreiben. Und auch Realregie würde ich mir jetzt, glaube ich, noch nicht zutrauen. Nicht, dass Anime leichter wäre oder so, aber da bin ich halt versierter. Ich kenne mich halt besser damit aus, weil ich das länger geguckt habe und so. Mhm. Und auch mehr gesprochen habe. Und ich denke, dass ich damit vielleicht einigen älteren Kollegen, die keinen Zugang zu Anime haben, dann vielleicht da was voraus habe, indem ich sagen kann, hey, ich weiß, wie das funktioniert. Ich kenne diese Dynamik Animes. Ich weiß, was der Charakter da gerade macht. Der lacht, der weint nicht. Das sieht man doch an dem Zeichen am Kopf. Was halt für ältere Kollegen manchmal...
Der hat doch diese eine Ader.
Ja, ich musste einmal bei Aufnahmen, wollte der Regisseur, dass ich weine. Dabei hat sie gekichert und hat versucht, das zu unterdrücken. Und dann haben wir das so komplett anders gesehen. Und ich habe gedacht, krass, also man braucht schon irgendwie... Man muss schon Animes gesehen haben, um manchmal zu verstehen, was da passiert. Also nicht immer, aber vieles. Ne? Ja, und dann...
Da kann ich mir schon vorstellen, also wenn man kein Anime geguckt hat und man sieht dann eben nicht, wie gewisse Sachen gezeichnet werden,
ja.
Kann ich mir schon vorstellen, dass man das...
Oder dieses klassische Ding, was die am Kopf haben, wenn die wütend sind. Wo jemand gedacht hat, das wäre eine Haarklammer, voll süß. Und ich dann gesagt, nein, das haben die immer, wenn die...
Ja, das ist ein Hashtag.
Oder der Schweißtropfen, schwitzt der? Oder letztens habe ich mit einem Kollegen aufgenommen, da hatte der dann Nasenbluten, der Charakter. Und habe ich gesagt, ja, der ist sexuell erregt. Was? Ja, das machen die in Animes so.
Klassiker.
Kannte er halt nicht. Ja. Und das ist halt, wenn jemand kein Anime guckt, klar, woher soll er das wissen? Dann musst du es halt erst erklären. Und was das angeht, habe ich mich dann halt sicherer gefühlt, weil ich eben jahrelang Anime geguckt habe. Oh, also auch vorm Sprechen schon. Und dann habe ich mich getraut. Und dabei ist es dann geblieben. Dann wurde mir die nächste Serie angeboten. Und zum Beispiel auch dieses Videospiel dann. Und da habe ich mich dann auch mal getraut.
Dieses Videospiel, über das wir geredet haben in der letzten Folge übrigens. Folge 47, gute Folge.
Finde ich auch. Hört rein.
Okay, das ist eine sehr kurze, aber irgendwie dafür sehr, sehr intensive Story. So ins lauwarme Wasser geworfen zu werden.
Ja, also ich habe mich am Anfang nicht so wohl gefühlt, weil ich gedacht habe, ich kann das gar nicht so gut, ne? Ich weiß gar nicht genau. Aber dann hat eine super liebe Kollegin, Jodie Blank, zu mir gesagt, Rieke, du machst dich viel zu verrückt. Du machst das gut. Du musst ja nur wissen, worum geht's in der Serie und dann wissen, welche Emotion das ist und das dem Sprecher erklären. Also du denkst da gerade noch zu viel drüber nach. Mittlerweile, das ist halt auch Learning by Doing. Mittlerweile weiß ich ja viel mehr und dadurch, dass ich spreche und ja auch Regieanweisungen bekomme, weiß ich ja, wie man das formulieren kann, wie man was aus wem herauskitzelt und so weiter. Und das hat mir dann halt auch die Sicherheit noch gegeben. Aber das war dann ganz nett. Generell bin ich ein Mensch, der sich schnell verrückt macht und deswegen, ja. Aber wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man auch nicht, ob es einem liegt oder nicht.
Das ist normalerweise würde ich sagen, und mit diesen wunderschönen Worten beenden wir diese Episode, aber das machen wir jetzt nicht. Nicht nur, weil die Episode jetzt mit 15 Minuten viel zu kurz ist, sondern weil wir noch so viel mehr coole Sachen hoffentlich über dich erfahren können. Kannst du mal, also ich meine, du hast es gerade eben schon gemacht in dritter Person mit deiner Kollegin, die erklärt hat, was du machen musst, aber kannst du trotzdem noch mal ganz kurz vielleicht oder auch ganz lang erklären, was jetzt genau dein Job als Regisseurin am Voice-Over-Set ist?
Also als Regisseurin siehst du vorher die Serie, setzt dich damit auseinander, weißt genau, worum es geht, wie die Charaktere so ticken und das ja, muss ich zum Beispiel diese Woche machen.
Du siehst die komplette Serie?
Kommt drauf an. Ich kann jetzt nicht für Real sprechen, nur für Anime. Und da sehe ich dann halt immer das, was halt gerade uns zur Verfügung gestellt wurde. Zum Beispiel fange ich nächste Woche wieder eine Serie an, da haben wir die ersten 6 Folgen. Die kann ich dann gucken zur Vorbereitung. Damit ich den Sprechern halt sagen kann, wenn die da sind, ey, da in der Folge 1, da passiert jetzt das und das. Und das betrifft dich so und so. Und das macht deinen Charakter traurig, weil das und das passiert ist. Im Grunde bist du die Informationsquelle für den Sprecher und sagst ihm, wie er das zu Schauspielern hat. Und wenn dir dann der Sprecher ein Angebot macht und ganz traurig ist, weil vielleicht ein Freund von ihm gerade gestorben ist in der Serie, dann sagst du, ja, das war schon ganz gut, aber du kannst da echt noch mal irgendwie eine Schippe drauflegen. Also es kann noch dramatischer sein, denn das beeinflusst deinen Charakter in den nächsten 10 Folgen und du veränderst dich oder keine Ahnung. Das sind halt Informationen, die der Sprecher natürlich nicht hat, weil er nur seine Takes bekommt. Und du sorgst dafür, was wir auch in der Folge vorher hatten, dass die Leute miteinander sprechen und nicht aneinander vorbeisprechen, was die Betonung angeht. Oder war das in dieser Folge? Ich weiß es schon nicht mehr.
Nee, es war letzte Folge. Es war die Kacke am Schuh und dein
genau.
Problem.
Oder hier Akira, ganz alter Anime, da gibt's in der Synchro diesen Fehler. Hey Kaneda, ist das nicht dein Motorrad? Und dann sagt der andere, was kann nicht sein, mein Motorrad? Direkt hintereinander. Wieso sagt der eine Motorrad und der andere Motorrad? Also warum solche Sachen, ne? Sowas passiert halt. Und das ist dann, da muss die Regie halt ein bisschen aufpassen, dass die Leute miteinander reden, dass die gleiche, wie sagt man, Spannung haben. Weißt du, dass nicht einer total drüber ist, zu laut, sondern dass das alles schön zahnt, wie man so schön sagt. Und das heißt, du führst den Sprecher praktisch dadurch. Durch die Geschichte, durch seinen Charakter, hilfst ihm, das so auszudrücken, wie das am Ende gemeint ist, wie das die Serie braucht. Und das ist die Aufgabe von der Regie, die, finde ich, also jeder sagt immer, jo, Chef wird gemacht. Also der Chef ist sozusagen die Regie über das, was da entschieden wird. Deswegen kam ich auch am Anfang nicht so damit klar, weil das ein enormer Druck ist, der auf dir lastet. Weil ja alles, was da am Ende bei rauskommt im Entwurf, also natürlich entscheiden Cutter, entscheidet über die Breite, Tontechniker über Sauberkeit auch und vielleicht auch Lautstärke mit. Und Sprecher natürlich, ne, der seine Stimme gibt. Aber im Endeffekt als Regisseur musst du aufpassen, dass alles schön zusammenpasst und die Geschichte erzählt wird und die Charaktere sind, wie sie sind.
Ja, na, alle anderen machen quasi das Technische. Also die Stimme würde ich in dem Moment auch als Technisches sehen. Du hast es gesagt, der Cutter guckt, ob es passt. Der Mensch, der am Ton sitzt, guckt, ob irgendwo ein Schmatzer mit drauf war, ob irgendwo irgendwas geklackt hat. Aber du musst quasi dann als Regisseurin quasi das große Ganze sehen und sagen, yo, klingt das dann am Ende, wenn man das alles zusammenguckt, nicht nur gut, weil es klingt halt einfach, optisch würde ich gerade sagen, es klingt einfach technisch gut, sondern klingt es auch einfach vom Flow, von den Emotionen, vom Sound, vom Sound auch wieder nicht, das macht der Techniker, aber klingt es quasi als Gesamtkunstwerk, hast du gerade gesagt, zahnt es gut zusammen.
Genau, ist was Schönes dabei rumgekommen. Und das nimmt man mit nach Hause, muss ich sagen. Also nach so einem Sprecherjob denke ich mir so, boah, ich habe mein Bestes gegeben, ich hatte die Szenen von meinem Charakter, ich habe hoffentlich mit der Regie zufriedenstellend für alle gearbeitet und was Gutes gemacht, ich habe mir echt viel Mühe gegeben und dann fährst du aber zum nächsten Job und bist die nächste Rolle. Aber bei der Regie, wo du dann 3 Wochen am Stück an dem gleichen Projekt arbeitest, denkst du dir abends noch so, boah, haben wir das richtig gemacht? Morgen kommt der Sprecher, dann kann ich ja gucken, ja, da haben wir schon die Aufnahmen von dem Kollegen. Das ist natürlich dann einfacher irgendwie, ja, das ist ganz gut. Also es beschäftigt dich einfach. Mich beschäftigt es immer, bis der letzte Tag ist. Also das ist, vielleicht ist das auch nicht normal. Ich kann nur für mich sprechen, aber es ist schon echt anstrengend, finde ich. Anders anstrengend, mentaler anstrengend.
Aber du wirst ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, auf jeden Fall nicht rausgerissen, wenn du statt an 3 Tagen 3 Rollen, an einem Tag 3 Rollen zu spielen, wo du quasi auf der Fahrt von einem Studio zum anderen einen kompletten Mental Reset machen musst, musst du eher noch drinbleiben in der Serie, die du dir vorher angeguckt hast und die quasi in diesem Zeitraum wahrscheinlich dein Leben bestimmt. Kannst du dir dann eigentlich, wenn du einen Regisseurjob hast, einen Regiejob, das wäre der einfachere, das einfachere Wort gewesen, Kannst du dir dann eigentlich irgendwie privat noch eine andere Serie angucken oder hättest du zu sehr Angst, dass dich das irgendwie beeinflusst und verändert, wie du an die Serie rangehst?
Nee, das geht. Man setzt sich ja so intensiv damit auseinander. Ich habe ja teilweise Serien zweimal vorher geguckt, weil ich dann einmal noch mit dem Buch abgeglichen habe, wenn die Bücher nicht von mir selber sind, ist es natürlich beim Japanischen auch immer schwer, wenn du dann Bücher von wem anders hast und du verstehst nicht oder du begreifst nicht ganz, worauf der Autor hinaus wollte oder sowas, dann ist es natürlich schwierig, weil du auch die Sprache nicht verstehst. Das heißt, manchmal setze ich mich vorher noch mit den Dialogbüchern auseinander und guck's dann vielleicht noch ein zweites Mal und check gegen, bevor wir in die Aufnahmen gehen. Ich weiß nicht, aber ich kann trotzdem abends eine andere Serie gucken, weil ich halt so drin bin in dem Thema, dass mich da jetzt auch nichts rausreißen kann. Ich kann dann am nächsten Tag wieder hinfahren und weiß noch genau, was in den ganzen Folgen passiert und worauf es ankommt, ja.
Irgendwie schön zu wissen, dass du dann auch immer mit der jeweiligen, also zu der jeweiligen Serie voll der Nerd wirst. So der richtige Hardcore-Nerd, egal ob du willst oder nicht, weil du einfach beruflich dazu gezwungen wurdest.
Man braucht danach auch eine Auszeit. Also ich krieg dann immer die Entwurffilme noch, um auch zu sagen, ob mir noch irgendwas auffällt, ne? Ob irgendwo was total kacke war oder ein Effekt blöd oder mir irgendwas Negatives halt auffällt, egal was. Und ich kann die meistens dann gar nicht mehr sehen, weil ich sie dann schon 4 Wochen am Stück oder so gesehen habe. Aber es ist ein schönes Gefühl, das mag ich an der Regie, wenn alles so zusammenkommt. Der erste Aufnahmetag ist noch so ein bisschen unspektakulär, aber Vorfreude, juhu, Projekt geht los. Und so in der letzten Woche oder vielleicht auch in der vorletzten denkst du so, ah schön, endlich hört man die zusammen, die Dialoge, die Anschlüsse, jetzt wird langsam was daraus und dann bin ich immer besonders gut drauf.
Ja, zu sehen, dass die Zahnung, das klingt wie bei so einem Baby, was geboren wird, zu sehen, dass die Zahnung funktioniert.
Genau. Die reden miteinander, nicht irgendwie es irgendwas ist lustig abbricht. Geworden.
Die reden wirklich miteinander.
Ich freue mich dann immer, wenn auch alle im Atelier lachen und ich mir denke, jo, es ist halt so schön geworden, man muss halt lachen, wenn man diese Szene da gerade guckt oder hört, das ist ganz schön.
Also sie ist halt nicht nur einfach faktisch witzig geschrieben, sondern wird auch witzig rübergebracht.
Und genau, es zündet sozusagen. Ja.
Das ist eine gute Bezeichnung. Siehst du dich eigentlich dann auch so ein bisschen als Coach? Also so als nicht als ja doch, als Vocal, als Sprachcoach für die Leute oder als Schauspielcoach?
Ja.
Weil ich meine, natürlich sollten die an sich rankommen und sollten professionell ihren Job machen als Sprecher und Sprecherin. Aber du hast ja Hoheitsgewalt als Regisseurin, oder? Du kannst ja sagen, yo, gib
das
mal
stimmt.
mehr.
Da bin ich
mehr
bin,
Tränen,
ich bin
mehr
sicherer
Hass.
Geworden mittlerweile und sag auch mehr, was ich empfinde. Am Anfang war ich da so unsicher, weil ich gedacht habe, ich kann doch einem Kollegen, der jetzt 20 Jahre älter ist als ich und das macht, seit er 6 ist oder so, nicht sagen, weißt du, was er zu tun und zu lassen hat. Aber dann erinnere ich mich immer daran zurück, ey, ich weiß, worum es in der Serie geht. Ich weiß, was der Charakter gerade empfindet. Das muss ich ihm sagen und das muss ich irgendwie aus ihm rauskitzeln. Bei so erfahrenen Kollegen, die den ganzen Tag sprechen und das seit Jahren, sind das fast so Selbstläufer. Das sind dann so Kleinigkeiten, wo ich sage, nee, da kannst du aber, das Wort ist irgendwie wichtiger, beton mal das, darum geht's ihm ja gerade. Oder ich sage, ja, das ist Anime, ich weiß, du machst mehr real, du kannst da gerne noch mehr übertreiben, also kannst du noch mehr ausflippen, das finden die Fans ganz geil, glaube ich. Das geht schon, schwer tue ich mich aber mit Leuten, die selber noch nicht so viel Erfahrung haben, weil ich manchmal nicht genau weiß, wie kriege ich das aus ihnen raus, wie packe ich die an, wie erkläre ich ihnen das noch besser, du versuchst dann ja immer zu umschreiben, was da passiert und wie er sich fühlt und so. Und dann bin ich manchmal von mir frustriert, dass das aus dem Sprecher vielleicht nicht noch besser rauskommt, wie ich es mir gewünscht hätte. Und denke dann, ich habe versagt in der Regie. Also es ist so ein Problem, selbstgemachtes, was ich habe. Und ich glaube, das ist ganz normal.
Hast du Angst theoretisch, dass wenn du denen zu oft sagst, yo, das könnte noch mehr oder das könnte noch weniger oder hier ist jetzt wieder so ein dass das auch so krass an deren, ja vielleicht nicht mal Ego, aber an deren Selbstwertgefühl kratzt, dass es dadurch nur noch schlimmer wird und dann so nach unten spiralt und du am Ende da sitzt, irgendwie Sprecher, Sprecherin sitzt da, hat vor die Existential Crisis, kommt gar nicht mehr klar und du musst irgendwie gucken, scheiße, wie kriege ich aus diesem Häufchen Elend jetzt noch
das,
eine gute
das
Stimme
Das nicht,
raus?
Weil ich glaube, ich bin nett, also sehr nett im Umgang mit den Leuten, vielleicht zu nett, ne? Also das ist nicht so mein Problem, aber wenn du so nach 2-3 Mal und immer mehr umschreiben oder 4-mal, 5-mal nach den Aufnahmen dann merkst, das wird nicht anders, dann musst du halt irgendwann sagen, okay, das ist das Beste, was wir jetzt rauskriegen konnten, das nehmen wir jetzt. Und selbst wenn ich ihn dann noch mehr quäle, den Sprecher, ich sage auch oft, ich will dich nicht quälen, aber das und das Wort, das hast du leider wieder nicht betont, obwohl das wichtig ist, dann muss ich dich leider noch mal bitten. So, und dann machen die das ja auch bereitwillig, ich ja auch. Also ich habe ja auch schon viel, was ich mir schon anhören durfte. Rieke, warum klingst du heute so scheiße? Wenn Rieke das mal richtig spielen würde, dann hätt's auch die richtige Breite. Also man hört sich solche Sprüche. Es gibt auch nicht so nette Kollegen halt in der Regie oder wo es dann halt, manchmal kommt's ja auch im Eifer des Gefechts oder so halt unfreundlich herüber. Man darf auch irgendwie nicht Gleichzeitig, das ist ganz komisch, man ist ja so offen als Sprecher, empfänglich für Emotionen und spielt ja auch gerade. Das heißt, du bist vielleicht auch verletzlich in dem Moment, aber andererseits darfst du es nicht so an dich ranlassen, weil du willst ja ein schönes Ergebnis abliefern und deswegen musst du dich dann konzentrieren, das schön zu machen. Und am Anfang habe ich mir vielleicht Sachen auch noch zu Herzen genommen, aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, Borike, warum klingst du heute so scheiße? Und ich kenne die Person noch nicht, wenn du ihn jetzt kennst, dann weißt du vielleicht, wie du mit der Person umgehst. Mhm. Dann sage ich so, boah, keine Ahnung, ich gebe mir halt Mühe, dann machen wir es nochmal. Musst du halt versuchen, so das nicht, dir nicht zu Herzen zu nehmen. Und deswegen versuche auch ich.
Das ist voll das.
Ja, es ist schwierig, ne?
Es ist voll das krasse Dilemma, weil du sagst es gerade, du spielst dir was Emotionales. Also ich gerade, ne, gerade wenn man eben nicht auch mit der Mimik, ich meine, wenn du gerade was, wenn du ein Anime oder auch einen Realfilm oder eine Serie voice-overst, du kannst ja nicht mit deinem Gesicht und mit deinem Körper schauspielern, sondern wirklich ausschließlich mit deiner Stimme. Das heißt, du bist halt voll emotional irgendwie offen und aufgeladen.
Ja, das stimmt. Ich habe auch einmal geweint. Ich habe einmal im Studio geweint, weil das alles so viel war. Nicht, weil ich mich beleidigt gefühlt habe als Mensch, sondern weil alles so viel war. Und dann wurde immer wieder die Aufnahme abgefahren. Also so richtig hardcore rot. Und dann habe ich es nicht hingekriegt. Und dann kam es wieder und wieder und wieder. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich brauch mal eben 5 Minuten. Und dann habe ich geheult. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können jetzt weitermachen. Also das war meine krasseste Erfahrung jetzt, aber...
Ist aber wahrscheinlich auch einfach eine körperliche Reaktion, ne? Dass man, ich meine, so genau wie Leute auch Panikattacken kriegen können, weil sie mit den Einflüssen um sich herum nicht klarkommen. Und wenn du dann eben vielleicht auch eine emotional aufreibende Szene spielst, oder selbst wenn nicht, wenn du die gleiche Emotion 5, 6, 7, 8 Mal hintereinander machst, ne, irgendwann bist du wahrscheinlich weichgeklopft und emotional einfach durch.
Ja, genau.
Durch. Und weiß gar nicht, was fühlt jetzt eigentlich mein Charakter und was fühle ich als Rieke Werner.
Und es gibt auch ganz viele Sprecher, die sich selber mehr fertig machen als jetzt die Regie oder so. Wenn du es selber nicht hinkriegst, dann macht das ja auch was mit dir und deinem Stolz so. Und da hatte ich auch schon, als ich in der Regie war, dann Leute vor dem Mikrofon, die gesagt haben, oh Mann, ich krieg das einfach nicht hin. Ich bin so doof und so. Und dann musste ich dann halt sagen, nein, ganz ruhig, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann versuchen wir es nochmal. Ist alles in Ordnung, mach dich jetzt nicht verrückt. Und das ist halt so ein bisschen... ja, wie du gerade gesagt hast, man ist so ein bisschen Mentor, Anleiter, ja. Man versucht, dass die Person sich am Mikrofon wohlfühlt, von der Geschichte weiß, was passiert und den Charakter begreift und das spielt, was in der Szene passiert halt.
Und gleichzeitig aber die Autorität hat, zu jedem Zeitpunkt sagen zu können, ja, den machen wir jetzt nochmal.
Und nach ein paar Jahren jetzt habe ich mich, glaube ich, ganz gut eingegroovt. Am Anfang hatte ich da Schwierigkeiten mit, gerade älteren Kollegen zu sagen, wie sie es zu machen haben zum Beispiel. Weil ich mich gefühlt habe, als müsste ich eher von denen lernen. Aber es stimmt halt, was mir dann die eine Kollegin gesagt hat. Ich weiß, was in der Geschichte passiert. Ich kenne diesen Anime. Ich habe den vorher 2-mal geguckt. Ich kann dem Sprecher sagen, was wichtig ist. Und mit diesem Wissen war ich dann sicherer.
Außerdem sagst du ihm ja an sich nicht, ihm oder ihr so, ey, das hast du jetzt schlecht gemacht, sondern dass du gesagt, ey, deine Trauer war gut, aber das braucht mehr Trauer. Und dann müsste ein professioneller Sprecher oder Sprecherin einfach sagen, okay, mehr Trauer, alles klar, an dem Regler drehe
ich. Die machen das auch alle, die sind so routiniert, das ist der Hammer. Ich bin teilweise wirklich sehr geflasht von Kollegen, wie schnell sie das auswendig lernen und dann auf die Lippen zimmern, also auf die, auch synchron einfach, das ist der Hammer. Mhm. Gibt's echt Kollegen, die mich immer wieder aufs Neue faszinieren.
Die Lippenzimmern klingt super. Von den 60, Plot-Twist, Rieke ist eigentlich eine 80-jährige Frau, auch wenn man es gar nicht hört.
Auch das hört man manchmal.
Aber nur ein bisschen. Von den 16 Jahren, die du hauptberuflich als Synchronsprecherin unterwegs bist, wie viele Jahre machst du jetzt schon Regie?
6, glaube ich. 5? 5, 6? Ja. Boah, die Zeit, ne?
Also auch schon
eine
ganze Weile.
Corona hat 2 Jahre gefressen gefühlt für mich. Ich habe so ein Zeitloch.
Das auch noch, ja. Und wie lange machst du, um mal ins nächste Thema zu gehen, schon Dialogbuch?
Dialogbuch mache ich noch
das
länger.
Das klang ja so, als ob du das schon... Ja, ne? Es klang nämlich auch so, als ob du Dialogbuch auf jeden Fall länger
ja,
als Regie machst.
Ja, und weißt du, was die schönste Kombi ist?
Kürzer als
wenn du Regie machst mit deinen eigenen Büchern, weil dann weißt du ganz genau, was in der Serie passiert, weil du dich so krass damit auseinandergesetzt hast. Das ist die schönste Kombi, die liebe ich. Aber meistens schafft man das zeitlich nicht. Weil du dann...
Hast du schon mal selber was geschrieben und gesprochen?
Ja. Your Lie in April, es war ein Anime, da habe ich das Dialogbuch geschrieben. Und zu der Zeit wusste ich aber noch nicht, dass ich Kaori werde, denn es war eine andere Kollegin geplant und mit der hat es leider nicht funktioniert. Und dann hat der Kunde gesagt: So, ey, willst du es nicht mal probieren? Und habe ich gedacht, echt, darf ich? Okay. Und dann hat es geklappt. Und also es gab dann so ein Mini-Casting, wo ich einfach Takes für die Rolle aufgenommen habe. Und da habe ich mich dann sehr gefreut, weil ich genau wusste, was abgeht. Das war cool.
Jetzt ist die einzig wichtige Frage aber an dieser Stelle, Was zur Hölle ist eigentlich ein Dialogbuch?
Ein Dialogbuch?
Weil ich meine, du bist ja keine Übersetzerin. Ne? Es ist ja nicht so, dass du den Dialog aus dem, weiß ich nicht, Japanischen oder Englischen kriegst und den dann übersetzt und den dann aufschreibst und das ist das Dialogbuch, oder?
Manchmal. Also ich schreibe gerade eine...
Also ich meine, ich weiß...
Nee, sag
mal. Ja? Okay, ich hätte gesagt, ich weiß, dass das nicht hauptsächlich so ist, aber anscheinend ist es teilweise so.
Also bei den Animes kriege ich natürlich eine Übersetzung. Ich kann leider kein Japanisch, nur so fetzen. Und die kann ich auch nur durch Animes, also die Standardsachen, die so jeder Weeb kann. Otaku.
Aber dann würdest du ja zumindest richtig übersetzen.
Genau.
Ne?
Nee, und da schwimmt man dann manchmal ein bisschen, wenn das Buch dann nicht so passt und oder du das nicht verstehst, was der Inhalt ist und du es nicht selber geschrieben hast, dann denkst du so, ich kann jetzt auch kein Japanisch, keine Ahnung, was da gemeint ist, aber dann kannst du dich halt mit dem Autoren auseinandersetzen. Genau, aber wenn ich selber der Autor bin, dann habe ich die Rohübersetzung, kann da auch nochmal die Person fragen, die es übersetzt hat oder eine Freundin von mir, die Japanisch kann, die ziehe ich auch oft zu Rate, wenn ich so sage, worauf will der hier hinaus, der Charakter? Manchmal kannst du auch in den Manga schon lesen, weil es den dann schon auf Deutsch gibt oder. Und bei Anime war ich dann total routiniert zu schreiben, weil wir das hatten wir ja schon in der ersten Folge des anderen, also des Podcasts.
Mhm. Folge 47
genau,
meinst du?
Folge 47.
Ah, gute Folge.
Ja, manchmal, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist nicht schlimm. Ich bin selber schuld. Ich war total.
Es ging ums Schreiben. Sachen selber schreiben. Japanische Freunde fragen.
Ich weiß es nicht mehr. Ich mache einfach weiter. Jetzt weiß ich es wieder, dass das nicht synchron ist. Dass das ja oft ganz oft nicht synchron ist. Ah. Dass das im Japanischen dann ein offener Mund ist und dann kommt aber so ein geschlossenes und eigentlich ist es total offen oder andersherum. Oder die eben diese Pausen machen, die ganz oft, und ich will jetzt keinem Dialogbuchautoren ans Bein pissen, weil wahrscheinlich meine ersten Bücher genauso kacke waren, aber diese unnatürlichen Pausen nach komischen Wörtern. Das kann man schöner schreiben. Das klingt so kacke, das kann man besser machen. Du kannst ja einzelne kleine Sinnabschnitte machen, sodass es nicht so blöde Pausen sind. Weißt du?
Aber so ist es auf jeden Fall leichter nachzumachen.
Ja, das klingt so blöd. Ich kriege immer Aggros, wenn ich das...
Es klingt
aber ich wette, meine
ja.
ersten Bücher waren auch nicht besser, weil man es nicht besser wusste. Und jetzt durch die Routine dann halt wieder, wo wir wieder bei dem... Ich finde, das ist das größte Thema eigentlich. Routine in jedem Job wahrscheinlich.
Routine?
Ja, Routine gibt dir halt Sicherheit und macht Sachen besser. Du kannst dich halt auf andere Sachen fokussieren dann mit der Zeit.
Probieren Sie Routine noch heute,
genau. Und dann habe ich halt auch für Anime angefangen, Dialogbücher zu schreiben. Und jetzt habe ich aber auch ein paar Mal für englische Serien geschrieben. Und da ist eine...
Aber jetzt kommt die eigentlich wirklich richtige Frage. Was zur Hölle ist eigentlich... Moment mal, ich habe ein Déjà-vu. Was zur Hölle ist eigentlich ein Dialogbuch?
Ach so. Ja, das ist das, womit die Sprecher dann arbeiten und die Regie. Also das, die deutsche Übersetzung sozusagen, mit der dann aufgenommen wird. Das bedeutet, wenn du eine Rohübersetzung hast, und das total, die Japaner gerade machen ja auch sehr, sehr tiefgründige Vergleiche immer. Der Himmel ist blau, wie die Hoffnung, die in mir keimt. Oder so, ne? Irgendwie so irgendwelche komischen Vergleiche. Und das dann irgendwie natürlicher zu bekommen, witziger oder Witze zu übertragen, die in der Sprache dann Sinn ergeben, im Japanischen oder im Deutschen nicht. Und dann musst du als Autor, ich finde, auch immer sehr kreativ sein. Du darfst das Original ja nicht zu krass verfälschen, will man ja nicht. Man will ja beim Original bleiben. Aber du musst auch kreative Lösungen finden, die das ansehnlich machen oder anhörbar für den deutschen Markt, finde ich. Und da streiten sich vielleicht auch die Geister. Manche mögen es ein bisschen lockerer, ne, getextet, ein bisschen weiter weg vom Original. Manche wollen, dass es total krass am Original orientiert ist. Kommt da auch immer auf den Kunden an. Es gibt immer noch eine Person, die das redigiert, vom Kunden, bevor es dann in die Aufnahmen geht mit dem Buch.
Als jemand, der unter anderem von dir auch schon mal Schnipsel aus Dialogbüchern bekommen hat, weiß ich, dass es in so Dialogbüchern auch so eine Art Code gibt. Weißt du, was ich meine?
On, off und so weiter, meinst du?
On, on, off, reek, der Punkt in Klammern. Kannst du da mal ein paar Sachen einfach mal so raushauen, einfach mal erklären, was es so... Also ich meine, normalerweise würde man denken, bei einem Drehbuch von einem Film oder so, hast du halt, da oben steht der Name, ja, da steht Spider-Man und da drunter steht... Scheiße, da drüben klaut gerade jemand eine Katze oder so, keine Ahnung, was Spider-Man hat.
Ja, es gibt...
Er würde nicht Scheiße sagen, weil der Film ist PG-13. Aber
genau, die Hauptmerkmale sind vielleicht so on-off. Off heißt, dass der Charakter nicht im Bild ist. Man hört ihn, aber man sieht ihn nicht. Dann gibt's noch cont. Cont heißt, man sieht den Charakter von hinten. Fährt, also V-E-R-D, der Charakter, das ist verdeckt, das ist irgendwas vom Mund, vielleicht eine Tasse, die er gerade hochhebt oder er hat einen Schal um den Mund gewickelt oder irgendwie sowas oder eine Maske auf.
Wofür steht dann Cont und Pferd? Ist das Englisch? Nee,
nee, nee. Cont, ja, Cont doch höher für Konter? Keine Ahnung. Und Pferd mit V ist halt verdeckt, nur abgekürzt. V-E-R-D. Ah. Und dann gibt es noch Totale, dass man halt zum Beispiel das ganze Bild sieht. Und da gibt es halt so mehrere Codes. Dann gibt es noch Klammer auf, Laut, Klammer zu. Das ist dann ein typischer, manche sagen auch Geräusch, finde ich aber falsch. Geräusch ist ja eher ein Gegenstand, macht ein Geräusch. Und Wesen machen Laute. So ein Das sind so Laute. Und dann gibt es noch.
Also alles, was kein
genau, Reag ist im Grunde sowas Ähnliches. Es ist halt vielleicht bezogen auf etwas, was gerade passiert ist. Nehmen wir an, jemand knallt die Tür zu, dann steht da, dass der nächste Charakter, Klammer auf, Reag, Klammer zu, eine Reaktion macht auf das, was gerade passiert ist. Sich erschreckt oder so. Und da hat aber auch jeder so seinen Stil. Es gibt einen Autoren, mit dem ich zusammenarbeite, der schreibt alles hin. Klammer auf, wirft Ball rüber, Klammer zu zum Beispiel. Da würde ich nur schreiben, Klammer auf, laut, Klammer zu. So hat jeder halt seinen eigenen Stil. Hauptsache, der Sprecher weiß, was gemeint ist.
Müsste notfalls in der Regie dann, du müsstest als Regisseur, ne? Du müsstest als Richie, müsstest du dann quasi sagen, yo, der hat jetzt gerade, na gut, das würde man wahrscheinlich auch sehen, aber der hat einen Ball geworfen, ne? Wenn nicht klar ist, was der
sagt. Aber normalerweise sehen die Sprecher das alles. Also da macht man sich im Buch vielleicht manchmal sogar zu viel Mühe, weil man nimmt ja viel vom Bild ab und vom Originalton und weiß dann eigentlich, was Sache ist. Wenn nicht, wie gesagt, sagt der Regisseur, da hast du recht. Genau.
Aber es gibt, gibt's das irgendwo nachzulesen? Gibt's quasi wie so ein kleines Pamphlet, wo alle Standard, heißt das eigentlich Code oder ist
ich
das einfach
nur? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch nur gelernt, weil ich ja durchs viele Sprechen auch schon viel davon gesehen habe oder weil ich mit Büchern konfrontiert wurde von Kollegen, die mir das als Vorlage gegeben hat und dann hat man sich da was abgeguckt und da. Aber ich habe keine Ahnung, ob es da eine offizielle Seite gibt mit den Begriffen. Aber so unter uns Sprechern und Regisseuren und Cuttern wissen wir immer, was gemeint ist. Ich habe das auch einfach gelernt. Wenn ich es mal nicht wusste, habe ich gesagt, wofür steht das? Ja, da und da. Und dann war es Intus und dann, keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt jetzt nicht so ein So, wenn du jetzt Synchronsprecher wirst oder Autor, hier ist ein Glossar, wie man was annimmt.
Klammer, Punkt, Klammer. Glossar ist übrigens das Wort, von dem ich nicht mehr wusste, dass ich es vorhin gesucht habe.
Ja, Glossare gibt es auch immer im Idealfall bei Projekten, die dann vorher verteilt werden, wo man weiß, hier sind Ortsnamen, die werden so und so ausgesprochen, hier ist das und das, das wird so und so ausgesprochen. Übrigens auch ja, Namen-Files, also hier Aussprache-Files, die spreche ich immer ein, schicke es dem Kunden, manchmal schickt der Kunde auch direkt welche, ne? Und dann nimmt man es dementsprechend auf und hat immer zum Nachschlagen nochmal was, wenn dann irgendwie eine Woche Pause war und du weißt nicht mehr, wie wurde der Name denn jetzt ausgesprochen oder wie wurde der in Staffel 1 ausgesprochen, die wir vor 2 Jahren aufgenommen haben, dann kann man da nochmal reingucken. Das ist immer schön. Aussprache-Files und Glossars, da wäre ich schon horny, wenn ich drüber nachdenke, weil es das nicht immer gibt.
Das ist lustigerweise, wie wir in der letzten Folge darüber geredet haben, dass du gerne Radiomoderatorin werden wolltest. Und ich gerade dran denken musste, als ich das erste Mal meinen Vater bei sich im Radiosender besuchte. Und da war neben dem Pult, wo quasi das Wetter oder der Verkehr wurde da gelesen, war ein großer A4-Zettel mit Ortsnamen und mit Betonungen, dass es eben Bebelsberg oder keine Ahnung heißt. Und nicht Bebelsberg oder Bebelsberg oder so ein Quatsch. Ja, aber stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, dass eben dann im Deutschen ein Sasuke auch Sasuke heißt und nicht Sasuke.
Aber ich verstehe manchmal, warum es gemacht wird. Das ist echt schwer mit manchen Kollegen. Wenn du kein Anime guckst, ich glaube, der Bezug dann dazu. Und manchmal stellt man sich die Namen dann als Fan, denkst du so, ja, ist doch klar, wie der ausgesprochen wird. Sowas wie Heske, was dann Heisuke geschrieben wird, ne? Wie Sasuke halt auch. Sagst du, ja, der heißt Heske. Und dann kommt Heiske. Heiske, das musst du schnell wegsprechen, das I hört man kaum, so, ne, solche Diskussionen führst du dann und die Sprecher kriegen alles gut hin und bleiben dann immer bei den Namen hängen. Hatte ich selber letztens auch mit chinesischen Namen, das ist halt immer so ein bisschen tricky. Und da bin ich dann immer froh, wenn wir einen Aussprachefeil haben, um das immer wieder reinzuspielen. So, Sprecher, verinnerliche den Namen, lerne ihn.
Heiske, bis am Ende nicht mehr weißt, ob es ein Name, ein Ort oder irgendwas ganz anderes ist. Ein Laut, den du aus Versehen gemacht hast.
Das ist echt eine verrückte Welt.
Glaube ich. Also wir haben drüber geredet. Du bist ins Synchronsprechen gekommen, einfach weil du quasi zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort warst, Fragen auf einem Panel gestellt hast und dann deine ersten Castings hattest. Du bist zur Regiearbeit gekommen, weil du quasi reingeworfen wurdest mit dem Vorwissen, wie es von der anderen Seite aussieht und dementsprechend wahrscheinlich wusstest, was man gerne hören will als Voice Actor und Voice Actress. Und du bist zum Dialogbuchschreiben gekommen. weil, haben wir da gerade eben drüber geredet und ich habe es einfach vergessen.
Ich weiß nicht mehr, das habe ich halt vorher gemacht. Das war weil, glaube ich, das war so ähnlich wie mit der Regie. Es hatte jemand keine Zeit und hat mich gefragt, ob ich mir das zutrauen würde. Und da ich muss auch gestehen, das können einige nicht nachvollziehen, dass meine Reihenfolge der Sachen, die Spaß machen, da kommt erst das Sprechen, das macht am meisten Spaß, weil es Spaß macht, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und zu Schauspielern und sich zum Affen zu machen vor Mikrofon oder zu weinen vor Mikrofon. Dann kommt das Schreiben und dann erst Regie. Und jetzt sagen viele, aber Schreiben, da sitzt man doch ewig zu Hause und muss super viel recherchieren und so. Und das dauert halt wirklich lange. Also es dauert wirklich lange. Also wenn man es gut machen will und kommt auch da wieder auf die Routine an und auf das Format und was es ist und so weiter. Da verstehen viele nicht, warum ich das gerne mache. Aber ich mag das, weil ich das auch so kreativ finde oder schön finde. Und wenn dann die Vorstellung, dass die Sprecher so deine Sätze sagen und dass das dann alles schön zusammenkommt und da vielleicht deine Witze zünden, die du dir richtig frei überlegen musstest, oder Sprüche, das ist echt schön. Das ist wirklich schön. Ja, das habe ich halt auch einfach, haben sie mich gefragt, ob ich es mir zutrauen würde. Und da habe ich da auch einfach ja gesagt. Also ich bin eigentlich in allen Belangen eine Quereinsteigerin. Ja, und es klappt irgendwie.
Aber ich, weil es gerade so, du hast es gerade so negativ verpackt. Ich meine, das gibt ja auch, es gibt extrovertierte Leute und es gibt introvertierte Leute. Und wir haben letzte Folge rausgefunden, dass du eigentlich gar nicht so extrovertiert bist, wie du dachtest, sondern auch, dass die Introvertiertheit da mitschwingt. Und warum nicht auch mal alleine zu Hause
schreiben? Ja, das ist so schön.
Ne? Also vor allem schreiben, wenn man jetzt sagt, so ich schreibe sowohl als Hobby oder als Beruf. Das klingt ja eigentlich cool.
Ja,
ne?
Also ich mag es halt auch ganz gerne.
Also klar, es ist vielleicht einsam, aber warum nicht? Wie ist es generell so? Ist die Arbeit eher einsam im Großteil oder ist es eher was, wo du sagst, das ist so ein Ding, da macht man schon viel mit anderen Leuten, man ist halt viel sozial.
Beim Schreiben oder allgemein?
Man braucht vielleicht auch generell deinen Job. Brauchst du eine große soziale Batterie, damit du nicht an der Hälfte des Tages sagst, so Leute, jetzt darf mich keiner mehr ansprechen, ich habe Human Power aufgebraucht, bin jetzt wieder ein NPC?
Ja, für die Regie schon. Für die Regie brauche ich wirklich viel soziale Batterie. Ich glaube, es liegt daran, weil ich mich ja immer auf die neuen Sprecher einstelle und die ganze Zeit versuche zu erklären, du versuchst halt die ganze Zeit, dass sich andere Leute um dich rum wohlfühlen. Ich versuche dann immer, ich bin so ein People-Pleaser, dass sich alle um mich rum wohlfühlen, das gesamte Team. Und als Regie fühle ich mich so ein bisschen, als hätte ich dafür die Verantwortung. Wenn ich spreche, bin ich so euphorisch, dass ich nicht das Gefühl habe, da könnte ich manchmal stundenlang noch weitersprechen. Das strengt mich nicht so sehr an, sozial. Obwohl du ja auch da das ganze Team hast, aber eben an einer anderen Position irgendwie. Und ja.
Weniger Verantwortung.
Beim Buchschreiben würde man sich vielleicht
einsam fühlen. Obwohl ja eigentlich alle wegen dir da sind.
Ja, das stimmt. Aber es ist irgendwie anders. Also vielleicht kriege ich so viel Energie durch das Sprechen, dass ich so gute Laune habe, dass ich dadurch Energie irgendwie generiere. Mein Antrieb sozusagen. Also nach einem Sprechertag bin ich richtig gut drauf und dann quatsche ich auch gerne noch viel abends. Und nach einem Regietag, da will ich einfach nur noch schlafen und oder Leute in Overwatch töten oder solche Dinge, ja.
Krass, ja, aber es ist eigentlich, klingt's, wenn man nicht irgendwie an dem Tag einen beschissenen Tag hat und dann den Job machen muss, der jetzt nicht passt, klingt eigentlich wie so die perfekte Mischung aus, du bist unter Leuten, du kannst für dich sein, du kannst voll drüber sein, du kannst voll drunter sein. Weiß auch gar, der Satz wollte irgendwo hin, wo ich nicht hin wollte, aber jetzt habe ich gesagt, komm, weißt du was, nehme ich an die Hand, wir gehen jetzt auch hin. Manchmal muss man auch einfach aufs Dialogbuch scheißen und einfach mal. Hast du sowas eigentlich auch, dass du ein Dialogbuch siehst und selber manchmal sagst, yo, sehe ich nicht so, könnte ich das mal so probieren?
Ja, das ist schon so. Manchmal sind sie zu kurz, jeder hat ja auch ein unterschiedliches Sprechtempo. Manche Leute können auch besser schummeln, das hast du ja, glaube ich, auch in der Folge vorher mal gesagt. Es ist ja manchmal, genau, mit dem Drachen. Es ist ja manchmal auch schwer aufs Bild zu kriegen und dann darfst du schummeln. Oder wir machen auch viel im Studio, ändern wir noch das Buch, weil der Regie was nicht gefällt oder das nicht so gut passt. Oder manchmal einem Sprecher was überhaupt nicht über die Lippen will und dann, das ist immer ein bisschen, das knabbert am Stolz. Wenn er so, ja, das Wort, sag mal statt schließlich immerhin oder so, weil schließlich die ganze Zeit klackt, schließlich, ist ein Hasswort von den Sprechern. Sag mal immerhin und dann denkst du so, okay. Der Regisseur hat aufgegeben, ich kriege das Wort wahrscheinlich nicht besser hin. Also sowas passiert auch. Oder dass einem on the fly ein besserer Witz einfällt oder sowas als Gruppe oder dir als Sprecher.
Echt?
Ja, das ist auch schon passiert. Wir haben auch Insider teilweise in unseren Serien drin. Also die du als ja, gut, die jetzt nicht also die Serie verändern oder so. Ja. Aber ja, das ist ganz schön.
Dass da durchaus Schabernack getrieben. Also ich sag nur Terence Hill und Bud Spencer Filme.
Muss man aber halt mögen.
Ja, ich glaube, die sind aber die sind ja auch nur in Deutschland. Also die sind ja bierernst, die Filme. Die sind ja nur in Deutschland so ein Klamauk, weil die Crew damals wahrscheinlich einfach gedacht hat, du, ey, keine Ahnung.
Ja, das ist so schwierig. Ich weiß nicht, ob durch das Internet kam, dass sich immer mehr Leute, also es wird sich immer weniger getraut von Seiten des Kunden, der Redaktion, dass man da mal freier ist oder so, weil sie eben Angst haben, dass es zu sehr das Original verfälscht, obwohl es ja was Gutes Neues auch sein kann, eine Neuinterpretation sozusagen. Aber da wird sich oft was nicht getraut. Ich habe zum Beispiel, das durfte ich auch, nur um das hier mal festzuhalten, die Japaner sagen doch immer, wenn sie nach Hause kommen, ich bin wieder zu Hause. In jedem Anime. Immer ist es, ich bin wieder zu Hause, ich bin wieder zu Hause. Das machen die halt, ne? Das ist so ihr Ding. Und einmal in einer Serie ist jemand in so ein verlassenes Haus gekommen und hat das dann halt auch gesagt, ich trete jetzt ein, sozusagen. Ich trete jetzt ein, sagen sie immer. Und da habe ich gemacht, mach mal, ich hoffe, ich störe. Und solche Sachen sind dann halt cool, die sind ganz witzig und ich mag das dann. Das ist zwar ein bisschen freier, verfälscht jetzt aber nicht total die Originalstory, aber ist halt viel witziger, wenn er reinkommt in so ein verfallenes Haus und guckt, ob da irgendwie ein Gegner drin ist und sagt, ich hoffe, ich störe, als ich trete jetzt ein, was halt sehr 1:1 übersetzt ist. Und manche Kunden akzeptieren sowas. Es gibt da ja auch natürlich, muss man so einen gesunden Mittelweg finden, dass es nicht zu klamaukig wird oder so an ernsten Stellen. Aber warum nicht, ey? Wenn man kann, warum soll man da nicht mal so einen Spruch reinhauen? Da bin ich eigentlich Fan von. Aber halt nicht jeder Fan ist Fan
hast
davon.
Hast du eigentlich... Oh. Ja. Boah, du direkt noch eine Ebene draufgeklatscht hier. Oh, war ja wie ein Schichtsalat. Oder irgendwas anderes, was mehrere eben, keine Ahnung. ich weiß auch nicht, warum ich gerade an Essen denke. Ich bin da überhaupt keinen Hunger. Aber so ist es halt. Hast du eigentlich eine Rolle, jetzt nicht zwingend, dass du direkt einen Charakter sagst, aber das auch gerne. Aber hast du eine Art Rolle, die du noch nicht gesprochen hast? Oder beides? Oh, jetzt wird's kompliziert. Okay. A, hast du eine Lieblingsart Rolle, die du gerne sprichst? Eine bestimmte Art Charakter, also so ein Charakter, der eine bestimmte Art Charakterzüge hat, wo du sagst, das liegt mir am meisten oder vielleicht liegt es mir auch nicht am meisten, aber es macht mir am meisten
verrückte
Spaß.
Rollen.
Oder ist es am forderndsten?
Verrückte Rollen machen am meisten Spaß. Ich durfte in einer Harley Quinn sprechen in einer Serie. Und alles, was so, ich werde jetzt alles zerstören. Also was so drüber ist, das macht halt voll Spaß, weil du so privat ja nicht bist. Also manchmal bin ich das, aber normalerweise bist du das privat halt nicht. Also alles, was so vielleicht böse, verrückt ist, das macht halt Spaß. Deswegen hat auch Gage Spaß gemacht. Ich meine, wann darfst du mal so Sachen brüllen? Und langweilig, also was ist langweilig? Ich freue mich über jede Rolle, die ich bekomme, aber so schüchterne Schulmädchen habe ich halt auch sehr viele schon gesprochen und die haben dann nicht so besonders viel Tiefe oft. Also kommt jetzt auf die Serie an. Das ist dann natürlich nicht ganz so spannend. Das ist
schon ein Anime-Klischee auf jeden Fall.
Das ist dann nicht ganz so spannend. Aber im Grunde ist es halt die Abwechslung, die es so geil macht in dem Job. Also egal, was du machst, das ist geil irgendwie.
Hast du, um die Frage weiter zu spinnen, hast du einen Charakter, wo du sagst, den würdest oder den hättest du gern gesprochen, einfach weil du den so cool findest?
Oh, so nachträglich?
Also wirklich eine namentliche Figur?
Schwierig.
Oder vielleicht eine, die es noch nicht gibt, also die noch nicht...
Ja, also ich will keinem Kollegen irgendwas absprechen. Ich hätte halt super gern...
Nee, genau. nicht weil der Job schlecht gemacht wurde, sondern einfach, weil du sagst, die Rolle hätte ich gern gehabt.
Ich habe jahrelang von Sailor Moon geträumt, dann kam Sailor Moon Crystal und ich fand es irgendwie gar nicht so geil, Sailor Moon Crystal, dieses Reboot-Ding, Re-Dings. Aber Sailor Moon hat mich halt immer begleitet und immer noch mein großer Traum ist eine Disney-Prinzessin, so doof das ist. Auch wenn die Disney-Filme ja jetzt nicht mehr handgezeichnet sind und so und nicht mehr das gleiche wie jetzt eine Ariel damals oder so. Aber sowas wie Rapunzel oder in Zootopia oder so irgendwas von Disney wäre halt, das ist halt noch mein Traum, so sowas zu machen. Einfach weil Disney meine Kindheit ist oder ein Ghibli-Film von mir aus auch. Ja, sowas wäre schön.
Würde mich jetzt aber, also ich fände es schade, wenn du so einen Job nicht irgendwann kriegen würdest.
Ja, ja? Mal gucken.
Ich sah, wie es ist.
Die Zeit, es ist immer die Zeit. Ich habe jetzt gerade voll traurig, ich droppe jetzt hier, jetzt wird es traurig, okay. Bitte traurige Musik einspielen, nein. Ich habe heute zwei Absagen bekommen für zwei Rollen. Es werden ja oft Castings gemacht. Oh. Bei dem einen bin ich traurig, weil ich die Bücher geschrieben habe. Und bei dem anderen bin ich traurig, weil das nicht funktioniert hat, weil ich nicht verfügbar bin für die Sprachaufnahmen, weil ich in der Zeit Regie habe. Und da hat mir halt die Regie dann in dem Moment eine Chance auf eine große, schöne Rolle genommen. Aber so ist das halt mit dem Zeitmanagement in dem Job, ne? Aber das ist auch gar nicht so traurig, wie ich jetzt gesagt habe, weil wenn sich irgendwo Türen schließen, gehen auch wieder Türen auf, bla, Metapherriegel. Aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wenn ich jetzt dafür keine Zeit habe, es wird ja noch mehr kommen. Das ist das Schöne in dem Beruf. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir so einen Konkurrenzkampf alle haben, sondern es gibt so viel zu tun, dass man sich jetzt nicht anbitscht oder so. Ich freue mich für jede Kollegin, wenn sie was bekommt. Und wenn du bei dem Casting was nicht kriegst, denkst du, ja cool, die wird das super machen. Schade, dass ich es nicht bin, aber das wird die auch super machen. Weiß jetzt auch nicht, ob
es
jeder
also
so sieht.
Also zu wissen, dass es quasi jemand, dem man vertraut, den Job gekriegt hat, ist irgendwie Genugtuung
ja.
genug.
Ja, und du weißt halt, hoffentlich habe ich dann nächste Woche ein Casting für was anderes und es klappt da. Also es gibt natürlich wahrscheinlich auch Phasen, die ein bisschen trauriger sind, so, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt keine Klopperei um 3 Serien und mehr gibt's nicht oder so. Es gibt ja so viel Medien mittlerweile und so viel Filme und Plattformen. Und ja,
es gibt vor allem immer mehr, ne? Also es wird ja jetzt über die nächsten Jahre hoffentlich
genau.
nicht weniger.
Und deswegen ist man dann halt geknickt schon, aber es kommt vielleicht was Neues. Hoffentlich.
Denke ich auf jeden Fall. Also ich denke auf jeden Fall, dass für dich definitiv noch hoffentlich, ja, bevor ich jetzt jinxe, über die nächsten Jahre wir uns an deiner Stimme erfreuen dürfen. Weißt du eigentlich noch, was dein erster, das ist mir vorhin spontan eingefallen, was dein erster Kontakt war mit einem Menschen zum Beispiel, wo du gemerkt hast, oh, der ist eine Stimme von irgendwas. Wo du quasi gemerkt hast, Stimmen, die ich irgendwo höre, seines Overlays, wollte ich gerade sagen, seines Voice-Overs von irgendwas, seines Werbung, seines Filme, die werden ja von Menschen gemacht und diese Menschen existieren auch in echt.
Boah, ich glaube, als ich mich angefangen habe.
Soll ich dir notfalls mein Beispiel sagen, damit du weißt, was ich meine? Mein Beispiel war tatsächlich, dass die Mutter von einem Schulkumpel von mir die Stimme für die Straßenbahn in Berlin gemacht hat. So, und das war so ein Moment, weil das, wie alt war ich denn da? Weiß ich nicht, 7 oder so? Und das war für mich vollkommen der absolute Brainfuck. Dass die jetzt auch da ist,
ja,
einfach,
krass.
Weißt du? Und dass die diese Stimme machen
ich
kann.
Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht so, weil ich mich ja dann auch früh dafür interessiert habe und Radiomoderatorin werden wollte und so, habe ich mich, glaube ich, schon früh auch mit den Stimmen auseinandergesetzt. Aber, oder mit den Sprechern dahinter. So wirklich, glaube ich, aber erst tatsächlich dann auf diesen Conventions, als die da als Gäste geladen waren. Und da, wenn ich die dann in Persona getroffen habe. Und ganz krasses Gefühl war es für mich irgendwie, als ich im Studio war und die Sprecherin von Nicole Kidman hat bei mir Regie gemacht und ich habe echt das Gefühl gehabt, zum ersten Mal, obwohl ich schon mit anderen Kollegen auch aufgenommen habe, aber als sie mir dann so eine Regieanweisung gegeben hat, habe ich gedacht, krass, Nicole Kidman redet mit mir. Das ist so wirklich, weil ich ihre Stimme halt so mag, Petra Bartel heißt die. Und ich höre die so unglaublich gern und da hatte ich so richtig so einen kurzen Fangirl-Moment. Obwohl ich da schon Jahre gesprochen habe, ich kann ja gar nicht sagen, aber da das irgendwie hat mich das berührt in dem Moment.
Hast du Also wäre jetzt auch die nächste, letzte Frage gewesen. Bist du so Fangirl von einer bestimmten Person? Hast du so ein absolutes Idol?
Also ich habe so einen Liebling, also Assad Schwarz. Ich liebe Assad Schwarz' Stimme. Das weiß er auch, ich habe ihm das schon gesagt. Ich freue mich immer, wenn er da ist im Studio. Ich denke, Assad, endlich höre ich dich wieder. Also ich habe jetzt niemanden, den ich nach...
Wen jetzt, für die es nicht wissen?
Assad spricht gerade in den Animes, also bei Free spricht er Makoto, dann spricht er, boah, wie heißt denn die eine Rolle in der Serie, die ich nicht gemacht habe? Oh, ich kann immer nur von meinen Rollen sprechen. Oder in Misfits hat er Rudy gesprochen, falls es jemand geguckt hat. Er ist auch selber Schauspieler und spricht noch in Haikyuu. Oh Gott, wie heißt er denn? Oh Gott.
Warte, er spricht Subaru. Nee, er
Tendo.
Spricht Satori.
Tendo spricht er bei mir.
Sorry.
Tendo in...
Ja,
genau.
Tendo. Uta Kata aus Naruto sehe ich gerade. Hat man nebenbei
geguckt. Ich höre den halt einfach unglaublich gerne. Also gibt es einige Kollegen, die ich super gerne höre. Aber wenn ich jetzt einen Lieblingssprecher auswählen müsste, wäre es wahrscheinlich Assad. Weil ich dem einfach gern zuhöre. Ja.
Und jetzt, wenn wir schon bei Lieblingssachen sind, bevor ich dich frage, was dein Lieblingstier ist und ob du dazu einen Fakt hast, würde ich dich gerne fragen, Rieke, was ist eigentlich Ila Bilates?
Ila Bilates? Klingt wie Pilates.
Findest du nicht, dass das wie eine seltene Echsenart wirkt,
könnte
die mit
sein.
I anfängt?
Was ist das, ein Ila Bilates?
Ja.
Ah, ja.
Mhm. Ich weiß nicht. Nee, ich hab heute zum ersten Mal die Arbeit von Sabrina, die Show hier vorbereitet, mit übernommen und habe dich ein bisschen gestalkt. Denn eigentlich wollte ich dir einen Tierfakt zu deinem Lieblingstier nennen. Aber wenn man Rieke Werner Lieblingstier googelt, findet man nicht viel. Dann habe ich auf Twitter geguckt und habe auf deinem Twitter-Account einfach mal die Worte Tier und Lieblingstier gesucht. Und du hast genau 2 Tweets, wo das Wort Tier drin vorkommt. Eins davon hatte, glaube ich, gar nichts mit Tier zu tun.
Okay.
Und das andere war, da ging es darum, der ist von 2018, dass du irgendwo anscheinend bei Stadtlandfluss Ila Bilates als seltene Echsenart verkaufen wolltest.
Daran konnte ich mich nicht erinnern. Krass. Geil. Ja, hat nicht geklappt.
Ja. Oh, ich bin froh, dass ich auch mal so ein Ding droppen kann, wo die Person im Podcast als Gast sagt, so, oh, was, bitte?
Kinder, passt auf, was ihr twittert, wenn ich hier nur mal in die Welt, ne?
Ey, vor 3 Jahre übrigens, 2018.
Oh Gott, ich habe einmal, das muss ich kurz noch erzählen, als Anekdote, ich habe einmal getwittert, dass ich eine Synchro so kacke finde. Wer macht mit mir ein Trinkspiel? Jedes Mal, wenn irgendwas Schlimmes von der Synchro da kommt oder so. Und das hat dann auf so Anime-News-Seiten die Runde gemacht. Das war mir richtig unangenehm. Oh. So, da stand dann sogar Sprecherin und Regisseurin Rieke Werner macht sich drüber lustig. Und dann mein Tweet als Zitat. Und ich so, oh, ich muss aufpassen, was ich twitter.
Ich glaube, ich weiß auch, welche Serie du meinst. Ich werde sie nicht aussprechen, aber es war die neue deutsche Version.
Du kannst es sagen. Ich stehe auch noch zu meinem Tweet. Er ist nicht gelöscht. Es war wirklich furchtbar.
Okay, es ist die neue deutsche Version, die auf Netflix neu rauskommt von Neon Genesis Evangelion, oder?
Ja, sie war ganz furchtbar. Es tut mir leid. Wahrscheinlich, die Sprecherinnen können gar nichts dafür. Vielleicht haben die zum ersten Mal gesprochen oder sowas. Aber da passt ja gar nichts. Nichts passt da.
Ja, und das alte deutsche Original.
Ey, und Leute, ich habe das Trinkspiel noch nicht gemacht. Wer Bock hat...
Let's go.
Let's go.
Das einzige Trinkspiel, was ich in die Richtung gemacht habe, was ich bis heute bereue, ist, dass ich, als ich das erste Mal Django Unchained geguckt habe und wir wussten, dass das N-Word da sehr oft gedroppt wird, haben wir gesagt, okay, wir trinken jedes Mal. Also wir trinken nicht einen kurzen, aber wir nehmen jedes Mal einen Schluck, wenn es einer sagt. Und den Anfang des Films denkst du so, ja, ich habe Durst. Und dann kommt irgendwann Samuel L. Jackson in den Film und dann stirbst
du. Dann denkst du so, bitte nicht mehr. Nein, bitte
nicht. Mach das nicht. Einfach. Ich weiß, dass ich danach noch eigentlich Iron Man 3 gucken wollte, aber keine Ahnung, was der Plot von Iron Man 3 ist. No shit, ich weiß nicht, worum es in dem Film geht. Ja, so das war meine Story. Ich dachte, ich
ja, sehr gut.
Vielleicht ein bisschen, ja. Denn keiner weiß mehr, was du irgendwann mal getwittert hast. Alles gut. Aber ich hätte, also erstmal jetzt
Lieblingstier.
Lieblingstier. Das ist ein gutes Tier. Dann hau mal einen Fakt raus über Ila Pilates.
Es ist eine Echsenart, die sich unter Steinen...
Pilates, by the way, sorry.
Meine ich ja. Die sich unter Steinen aufhält, gerne aber auch in der Sonne auf dem Stein liegt. Keine Ahnung. Also meine Lieblingstiere...
Auf dem Stein und unterm... Also ein bisschen wie du quasi, vor und hinter Mikro, genau. Aber die Echsenart ist auf und unterm Stein.
Ich identifiziere mich sehr mit diesem Tier. Ist auch ein bisschen wie Phlegmon.
Ja, wenn du das sagst, genau. Klar, natürlich.
Meine Lieblingstiere sind Katzen, Bären und Vögel. Und es gibt keine spezielle Art. Ich liebe einfach den. Ich habe auch einen Vogel tätowiert, weil der steht für mich für Freiheit und sagen, was man sagen möchte. Bären finde ich einfach knuffig und Katzen, ich liebe Katzen.
Kommt auch in die Kategorie Understandable. Hast du noch einen krassen Katzenvogel- oder Bärenfakt?
Nein. Ich habe 2 Kater, die bereichern mein Leben,
okay.
Aber sie haaren wie Sau. Ich liebe sie trotzdem, aber das macht mir zu schaffen.
Vielleicht brauchst du einfach einen guten Staubsauger.
Ich
habe
so einen, den ich jeden Tag rumschicke, aber die, vielleicht liegt es am Sommer, vielleicht wechseln die gerade ihr Fell oder so, aber ey, ich kann davon Plüschkatzen machen und verkaufen auf Etsy.
Du kannst deinen Katzen aus ihren Haaren Hüte filzen.
Oh, das habe ich gesehen im Internet, ja.
Super, großartig. Wie
mache ich das?
Das klang gerade so nach irgendwie meiner oder, na nicht mal, eigentlich nicht meine Mutter ist jung dafür, aber irgendwessen Mutter so, oh ja, das habe ich gesehen im Internet. So, echt? Du bist im Internet, Rieke? Krass, abgefahren. Ich habe passend zu deiner Echse, habe ich noch einen Echsenfakt rausgesucht. Und zwar der Dornteufel, super Echse übrigens, würde ich wirklich mal googeln, der sieht sehr, sehr, sehr cool aus, auch als Moloch bekannt, klingt nicht mehr so schön. Ist eine der australischen Agamenarten, also quasi mit der Bartagame verwandt. Und der macht 2 Dinge. Nämlich, wenn er fressen will, stellt er sich einfach neben Ameisenstraßen und leckt dann die Insekten mit der Zunge auf. Also wie quasi so ein Sushi-Buffet. Ja, sausmart. Aber noch viel cooler, da es in der Wüste, wo er lebt, nur sehr, sehr wenig Trinkwasser gibt, hat er so mikroskopisch kleine Rillen auf der Haut, die quasi aus Regenfall und Nebel das Wasser per Kapillarkraft, das kann man dann jetzt einfach googeln, das hat was mit Physik zu tun, in sein Maul transportieren. Also der fängt quasi Wasser aus der Luft aus und leitet das in sein Maul und
Wahnsinn.
Trinkt dann.
Und dann gibt es uns Menschen,
kann quasi,
ne?
Im Wasser stehen. Und dann gibt es uns Menschen, die hier in dieser Folge tatsächlich über den Verlauf der letzten beiden Folgen 1 Liter Wasser getrunken haben. Aus meiner trusty Overwatch.
Kalter, schwarzer Kaffee,
Junge. So, und wir beenden quasi die Folge mit einer Anspielung auf eine großartige deutsche Synchro. Also sinnlos im Weltraum,
ja, grandios,
oder Weltall, ich hab's vergessen.
Weltraum, glaube ich.
Grandios. Eins von beiden, sinnlos im Welt.
Sinnlos in der Welt.
Auch das. Und jetzt wird's so deep, dass ich mich am liebsten unter den Stein des Ila Pilates verkriechen möchte. Oder zusammen mit dem Moloch einfach mal ein bisschen Wasser aus der Luft filtern. Ja? Gerade bei den heißen Temperaturen vielleicht gar nicht so schlecht. In diesem Sinne, ihr da draußen, stay hydrated, falls ihr diese Folge im Sommer hören solltet. Falls nicht, dann trotzdem trinken ist wichtig. Rieke, vielen, vielen Dank, dass du uns nicht nur jetzt diese Folge über 1 Stunde begleitet hast, sondern auch letzte Folge schon. Das ist, glaube ich, die längste Doppelfolge, die wir bis jetzt gemacht haben.
Sorry, ich quatsch
viel. Aber wir hätten auch noch weiterreden können. Nee, voll gut, voll gut. Ja, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich dich nicht gezwungen, in Anführungszeichen, habe, die ganze Zeit irgendwelche coolen Stimmen nachzumachen, weil das ist, glaube ich, das, was man natürlich als Synchronsprecherin oft gefragt wird auf Partys. Oh, kannst du mal, mach mal
was von, und dann fällt dir nichts ein, was der Charakter gemacht hat.
Mach mal nochmal Sabrina. Kannst du nochmal Gage machen? Aber ich meine, wenn ihr sie hören wollt, Rieke Werner googeln und dann findet ihr ihre, was ist das, Filmografie? Ihre Synchrografie?
Ja, nennt man bestimmt so. Klingt sinnvoll.
Eins von beidem. Und dann klickt ihr euch da rein und dann spielt ihr die Spiele, guckt die Animes, seht die Filme und sehen und denkt euch dann, Moment mal, das ist doch Rieke Werner aus Game Faces Folge 47 und 48. Und dann habt ihr was zum Flexen vor euren Freunden. So, Rieke.
Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich wünsche dir, wie allen unseren Gästen hier, natürlich sehr, sehr viel Erfolg, dass wir dich auch in der Zukunft überall hören und vielleicht auch gehört können, wenn deine Dialogbücher vorgelesen werden.
Unbedingt.
Was?
Ich hab's verstanden.
Wie auch immer dieser Satz. Das ist, solange wie du es verstanden hast, ist mir egal. Wenn ihr es da draußen nicht verstanden habt, dann tut mir das furchtbar leid an dieser Stelle, aber es ist halt auch heiß und mein Liter Wasser ist jetzt alle. Geil. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 49 von Game Faces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und Rieke, wir hören uns wieder, wenn wir uns hören. Hoffentlich bald.
Tschüss.
Tschüss.
Game Faces Powered by Blue.